Einen schönen Sonntag auch von mir. Ihr könnt euch vorstellen, dass es jetzt nicht so einfach ist, in so eine Predigtfortsetzung einzusteigen. Was ich bemerkenswert fand, ist, was der Erwin von Hans-Dieter Hüsch weitergegeben hat. Weil ich kenne den Kabarettisten auch von einer anderen Seite, wo er an der Seite von Dieter Hildebrandt und anderen auch mal recht derb rübergezogen ist. Zwar nicht überzogen, aber schon. Und Hans-Dieter Hüsch hat im Alter erkannt, dass es diesen einen Gott gibt und hat sich ihm anvertraut und hat dann solche wunderbaren, in seiner eigenen Art, solche wunderbaren Gedanken zu Wege gebracht. Ja, so kann es gehen. Aber jetzt zu Habakuk. Das heißt Habakuk, ihr kennt das Lied von der Glocke, gell? Loch in Erde, Bronze drin, Glocke raus, bim, 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 bim. Könnten wir meinen, Habakuk 1, 2, 3, fertig. Schauen wir mal. Im wirklichen Lied von der Glocke heißt es dann auch, von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Und das ist dann schon mal wieder eine andere Hausnummer. Ich kann das ganze Ding auch nicht, aber dieser Vers ist, dieser Spruch ist mir sehr hängen geblieben. Ja, Habakuk 3. Wenn man den Text liest und auch die, also die Kapitel 3 und auch der Vers, die Kapitel davor, dann kann man wirklich zu dem Punkt erst kommen, dass, naja, so viel ist ja auch nicht. Weil drei Kapitelchen, die hat man schnell abgehakt und dann fängt man damit Kapitel 3 an zu lesen und dann liest man, denkt man, na gut, okay, alles klar, das und das und das und das kommt und dann liest man es nochmal, denkt man, oh hoppla, da hast du was übersehen, dann kommt ja erst noch das und das und das und dann liest man es nochmal und dann sagt man, okay, jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen, weil irgendwie, so ging mir es jedenfalls mit Habakuk 3. Habakuk. Markus, wie heißt das nochmal? Also wie heißt der Name übersetzt nochmal? Du hast das letzten Sonntag so schön gebracht. Kämpfen und umarmen, ja. Ja, das ist ein tolles Bild. Kämpfen und umarmen. Habakuk 3. Habakuk hat mit Gott zu reden oder seine Klage vor Gott gebracht in Kapitel 1. Und dann hat sich eine Geschichte entwickelt und am Ende ist Habakuk wieder bei Gott. Habakuk tritt wieder vor seinen Herrn. Er bekennt: Herr, deine Botschaft habe ich vernommen, dein Plan erfüllt mich mit Schrecken und Staunen. Führ ihn doch aus, nicht erst in ferner Zukunft. Lass mich noch selbst erleben, wie du eingreifst. Und in den Wirren dieser Zeit hab mit uns Erbarmen. Herr, deine Botschaft habe ich vernommen. Dein Plan erfüllt mich mit Schrecken und Staunen. Habakuk hat zu Gott geredet und hat gesagt, Herr, ändere die Situation. So wie es bei uns läuft, läuft es schief. So wie es läuft, endet es in einer Katastrophe. Und Gott greift ein. Und es führt in der Katastrophe. Es führt das Volk an den Rande der Existenz. Gott führt sein Volk, wie die Miriam gezeigt hat mit dem Männchen, bis ganz nach unten. Bis ganz nach unten. Sie verlieren alles. Wohnsitz, Heimat, Perspektive. Das ist die Botschaft Gottes. Und deswegen sagt Habakuk, dein Plan, Herr, erfüllt mich mit Schrecken. Und ich staune auf der anderen Seite auch, wie du, Herr, das hinbringst. Gott reagiert auf die Bitte Habakuks. Doch die Antwort scheint nicht so auszufallen, wie Habakuk sich das erwünscht hat. Denn menschlichen Gedanken und Gottes Gedanken sind eben unterschiedlich. Auch das hören wir in der Bibel. Ich glaube, Jeremia sagt das auch. Meine Gedanken, sagt Gott zu Jeremia, sind höher als eure Gedanken. Und was ich mir vorstelle, entspricht nicht euren Vorstellungen. Habakuk erfährt das auch. Habakuk sagt ganz klipp und klar, Gott muss eingreifen, das muss was passieren, das kann nur von Gott kommen, weil von uns ist nichts zu erwarten. Und als nun Gott eingreift, sich aufmacht, die Babylonier losschickt vor die Tore Jerusalems, sagt Habakuk, oh, so schlimm hatte ich es eigentlich nicht gedacht. Und bittet Gott, sei gnädig, hab Erbarmen. Also mach's nicht so dolle. Und doch sagt Habakuk, bitte mach's aber so, dass ich es auch noch erlebe. Also der weiß gar nicht, was er sagen soll. Nicht zu viel, nicht zu wenig, jetzt gleich oder doch noch nicht. Habakuk ist also ein Mensch wie du und ich. Voller Selbstzweifel, voller Zweifel darüber, was er mit Gottes Plan jetzt anfangen soll, wie er auf Gott reagieren soll. Aber Gott ist ein gnädiger Gott. Gnädig auch mit uns, mit unserer kleinen Gedankenwelt. Da zeigt er uns ab und zu ein Stück, wie er sich die Dinge vorstellt. Wie die Dinge passieren, wenn er loslegt. Wenn Gott sich zusammenrauft, zusammenpackt und seine Macht, seine Herrlichkeit demonstriert. Das passiert jetzt im nächsten Teil des dritten Kapitels. Gott kommt von Teman her. Der heilige Gott kommt vom Gebirge Parat. Seine Majestät überstrahlt den Himmel, sein Glanz erfüllt die ganze Erde. Rings um ihn leuchtet es wie Sonnenlicht, nach allen Seiten strahlt es von ihm aus. Darin verbirgt er seine große Macht. Die Pest geht vor ihm her und hinter ihm folgt die Seuche. Er setzt den Fuß auf die Erde, so bebt sie. Er blickt die Heere der Völker an und so erschrecken sie. Sie stieben auseinander, die ewigen Berge zerbersten, die uralten Hügel sinken zusammen. So schreitet er seit grauer Vorzeit über die Erde. Niedergeduckt vor drohendem Unheil sehe ich die Zelte der Kuschiter, die Zeltdecken der Midianiter zittern. Herr, gegen wen ist dein Zorn gerichtet? Gilt er den Fluten des Meeres, der Macht der Tiefe? Gegen wen ziehst du aus mit deinen Rossen und den Wagen, den niemand standhält? Du ziehst deinen Bogen aus seiner Hülle, mit Drohworten begleitest du die Pfeile, du spaltest die Erde, die Ströme brechen hervor. Die Berge, die Seen erbeben, wie eine Frau, die in Wehen liegt. Regengüsse prassen hernieder, die Wellen des Meeres toben und türmen sich auf. Sonne und Mond verstecken sich, sie ziehen sich in ihr Haus zurück. Wenn deine leuchtenden Pfeile schwirren, wie ein blitzender Speer die Nacht erhellt. Du schreitest über die Erde, in deinem Zorn zertrittst du die Völker nieder. Du hast dich aufgemacht, um deinem Volk zu helfen, ihm und dem König, den du eingesetzt hast. Du reißt das Dach vom Palast deines Feindes, das nur noch kahle Mauern zum Himmel tragen. Seine Heerführer wollen uns zerschmettern, sie stürmen heran wie der Wirbelwind. Sie freuen sich schon in den Gedanken, uns Arme in ihr Versteck zu schleppen und zu verschlingen wie der Löwe die Beute. Du aber durchbohrst sie mit ihren eigenen Speeren. Mit deinen Rossen bahnst du dir den Weg durch die schäumenden Wogen des Meeres. Das ist Gott. Das ist Gott in seiner Macht, in seiner Allmacht. Er hält alles in der Hand. Vor ihm hat nichts Bestand. Das ist Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht. Die lässt der Habakuk hier sehen. Er gibt Habakuk einen Einblick in sein Sein, in sein Tun. Das ist Gott. Unglaublich. Das muss man erstmal sacken lassen. Übrigens, meine Frau sagt immer, wenn ich nachher hast du Predigt, bist du aufgeregt? Sag ich, ja. Sagt die auch, das sieht man gar nicht. Ich kann euch versichern, jedes Mal, wenn ich nach vorne gehe, habe ich weiche Knie. Weil dieses Amt auszuführen, macht zwar Freude, aber es hat auch Verantwortung in sich. Ich stehe nämlich hier vor meinem Gott. Und ich danke Gott, dass er gnädig mit mir war, mich bis hierher erhalten und getragen hat. Ich danke Gott für meine Geschwister in der leiblichen wie in der geistlichen Familie, mit denen ich unterwegs bin. Das ist mir eine Freude. Manchmal auch Last, aber das gehört dazu. Habakuk wird von Gott dahin geführt, dass er sich eingestehen muss, was bin ich eigentlich als Mensch, dass ich mit diesem Gott rechte. Habakuk muss sich eingestehen, wenn Gott auf den Plan tritt, dann passieren Dinge, die ich mir als Mensch nicht erklären kann. Ich habe da mal was nachgeschlagen. Ich möchte es euch nicht vorenthalten. Zur Zeit Josua, also noch ein bisschen früher, da sind ein paar Sachen passiert. Josua erlebt das. Vor Jericho, diese große Stadt, kaum einzunehmen. Jericho, die Bewohner standen oben auf den Mauern, haben die Israeliten ausgelacht. Die sind mit ihren Bundeslader rundherum gezogen, haben Trompete geblasen und haben gedacht, davon fällt die Mauer ein. Und da hat Josua eine Erscheinung. In der Nähe von Jericho sah Josua plötzlich einen Mann vor sich stehen, der ein gezogenes Schwert in der Hand hielt. Josua ging auf ihn zu und fragte, Freund oder Feind? Keines von beiden, antwortete der Fremde. Ich bin der Befehlshaber über das Heer des Herrn. Und jetzt bin ich hier. Josua warf sich in Ehrfurcht vor ihm nieder und sagte, ich bin dein Diener, du befiehlst, was befiehlst du, Herr? Er sagte zu Josua, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Josua tat, was er ihm befohlen hatte. Also Gottes Heerscharen waren anscheinend auch mit Josua. Mose musste ähnliches erleben, wie er vor dem brennenden Dornbusch stand, sagte auch Gott aus dem Dornbusch heraus, du stehst auf heiligem Land, zieh die Schuhe aus. Erweise mir Respekt. Gib mir die Ehre. Und dann ist mir noch ein zweites eingefallen, da muss ich mal gucken, wo das steht. Das steht auch in Josua, Kapitel 10, ab Vers 9. Ich lese es, weil es eigentlich jedem menschlichen Denken widerspricht, aber ich muss es lesen. Josua war derjenige, der viel Krieg geführt hat, weil er musste ja die Israeliten in das Land führen und musste die, die da drin waren, vertreiben. Also er war nicht auf Krawall gebürstet, aber er musste halt das tun, was der Herr ihm befahl. Josua marschierte mit seinen Männern die ganze Nacht hindurch, so kamen sie dem Angriff der Ammoniter völlig überraschend. Der Herr versetzte sie beim Anblick der Israeliten in solchen Schrecken, dass sie nur noch die Flucht fanden. Die Israeliten brachten ihnen eine vernichtende Niederlage bei und verfolgten sie bis nach Steige, nach Beth Hermon und noch weiter bis nach Aseka und Makeda. Bis die Amoriter gerade die Steige von Beth Hermon hinaufflohen, ließ der Herr riesige Hagelkörner auf sie fallen. Durch sie kamen mehr Ammoniter ums Leben als die Schwerter der Israeliten. Damals, als der Herr die Ammoniter den Israeliten auslieferte, betete Josua zum Herrn und rief vor allen Israeliten, Sonne, steh still vor Gibeon, du Mond überm Tal von Ajalon. Die Sonne stand still und der Mond blieb stehen. Die Feinde Israels mussten untergehen. Diese Verse stehen im Buch der Heldengeschichten. Fast einen Tag lang blieb die Sonne hoch am Himmel stehen und bewegte sich nicht von der Stelle. Weder vorher noch nachher hat der Herr jemals auf das Gebet eines Menschen hin so etwas getan. Der Herr selbst kämpfte auf der Seite der Israeliten. Als der Sieg errungen war, kehrte Josua mit dem ganzen Herrn zurück ins Lager. Was hat das mit Amos zu tun? Ja, sehr viel, weil Amos bezieht sich oder der Herr zeigt Amos, dass das wirklich passiert ist. Habakuk erfährt nämlich, dass ihm das genauso passiert ist. Dass Gott derjenige ist, der Herr ist über die Zeit. Der Herr ist über den Raum. Der Herr ist über die Erde. Wenn Gott eingreift, dann verändert sich etwas. Dann bleibt nichts mehr, wie es ist. Dann ist es ganz schnell vorbei. Ich lese es nochmal. Wenn Gott eingreift, dann steht die Zeit still. Manchmal erleben wir das auch. Da werden Sekunden zu Stunden, da werden Minuten zu Tagen. Gott greift ein. Ich war mit dem Auto unterwegs. Ich hatte, glaube ich, ein Hühnchen gekauft. Und bin dann von Weidenhausen hintenrum über Römershausen gefahren. In einer Kurve, es hatte geregnet, es war Mai, ich hatte noch die Winterreifen drauf. Auf einmal habe ich nur gedacht, okay, jetzt baust du einen Unfall. Das Auto ging ab in die Wiese, ich habe mich dreimal überschlagen. Und während des Überschlagens dachte ich noch, Gunther, wenn du jetzt dein Bein zum Fenster wieder reintust, dann ist das auch noch kaputt. Es war ein Dienstag, ich war am Abend noch im Chor, das Bein war dick und blau und so, aber das Hühnchen habe ich dann von den Glassplittern befreit, das haben wir dann auch noch gegessen. Aber versteht ihr, wenn du dich dreimal mit dem Auto überschlägst und dann da, wo du sitzt, die größte Delle im Dach ist, dann fragst du dich, okay, Gott greift ein. Vielleicht, weil ich dann heute noch stehen kann und kann zu euch reden, mit euch reden. Habakuk wird von Gott klargemacht, mit wem er es zu tun hat. Ich denke, das geht uns oft verloren, mit wem wir es eigentlich zu tun haben, mit welchem, wie groß Gott ist. Wer Gott eigentlich ist, er ist Schöpfer und Erhalter dieses Universums. Wir Menschen sind dabei, immer ein Stückchen mehr zu gucken, wie groß das eigentlich ist. Es gab mal eine Zeit, da haben sie gedacht, dass die Erde ist eine Scheibe und irgendwann kann man runterfallen. Dann hat man festgestellt, okay, sie ist doch eine Kugel, da kann keiner runterfallen. Dann hat man festgestellt, okay, die Sonne bewegt sich nicht um die Erde, sondern die Erde um die Sonne. Und so weiter und so weiter. Je mehr wir entdecken, desto mehr Fragen kommen uns. Der Psalmist im Psalm 139 schreibt, am Ende bin ich immer noch bei dir, Gott. Und so ist es auch, egal in welche Richtung wir gucken, ins ganz Große oder ins ganz Kleine. Wir wissen letzten Endes nicht, woraus unsere Materie genau besteht. Wir wissen nur, wir existieren da. Gott hat es wohlweislich so eingerichtet, dass es funktioniert. Manche kommen da und sagen, ja, das ist Aberglaube oder so, ja. Ich denke, der menschliche Geist ist nicht das Nonplusultra. Wir sehen das tagtäglich. Was alles auf dieser Erde schief geht, wo wir wirklich stehen. Sozial, wirtschaftlich, politisch, wie auch immer, human. Letzten Endes ist das der Bankrotterklärung, was zurzeit passiert. Und diese Bankrotterklärung, die muss Habakuk hier machen. Er geht in die Knie. Er geht in die Knie oder... Ich denke, das wechselt sich. Passiert ein Wechsel. Habakuk ist so erschlagen von dem, wie Gott ist, dass er weiche Knie kriegt. Er kann nicht mehr sich aufrecht halten. Und vom in die Knie sinken kommt es zu einem auf die Knie gehen vor Gott, vor seinem Herrscher und Erhalter. Er schreibt: Als der Herr mich dies schauen ließ, fuhr mir der Schreck in die Glieder. Als ich seine mächtige Stimme hörte, fingen meine Lippen an zu zittern. Meine Knie wurden weich und gaben nach. Ich war am ganzen Leib wie zerschlagen. wie zerschlagen, zermürbt am Ende. Ja, das ist so manchmal, wenn ich so in die Runde gucke. Brauche ich, kann ich gucken, wohin ich will hier. Wie heißt das so schön? Unter jedem Dach ein Ach. Es braucht keiner auf den anderen neidisch zu sein. Wir alle haben ein Päckchen zu tragen, wie es so schön heißt. Aber das Entscheidende kommt. Der Blickwechsel. Weg von der Bedrohung hin zu unserem Herrn. Habakuk sagt, okay, ich muss warten auf den Tag, der dem Volk, das uns angreift, den Untergang bringt. Also er muss warten auf das Gericht Gottes und er wartet aber darauf, dass Gott in diesem Gericht eingreift, sein Erbarmen zeigt. Er sagt, ich muss warten, bis Gott so weit ist. Nicht wie ich will, sondern wie mein Gott will. Das hat Habakuk begriffen. Das dürfen auch wir begreifen in unserer Situation. Gott hat einen Plan. Und ich bin gespannt, wie der aussieht am Ende. Aber wir sind noch nicht am Ende. Habakuk lernt noch was Entscheidendes. Vertrauen über das menschliche Verstehen hinaus. Weil er schreibt weiter, noch gibt es keine Feigen oder Trauben, noch kann man keine Oliven ernten, noch wächst kein Korn auf unseren Feldern und die Schafhürden und die Viehställe stehen leer. Also da gibt es nichts, nichts, worüber man sich freuen könnte. Da ist Trostlosigkeit, da ist keine Hoffnung, da ist Leere. Da fehlt es an den Grundnahrungsmitteln, das ist Öl, Wein, Korn und Vieh. Das war das, wovon die Menschen früher bis ins Mittelalter auch bei uns existiert haben. Das war Existenzgrundlage. Die ist nicht da. Und dann könnten Sie sich fragen, hat der Habakuk einen an der Waffel? Er sagt, und doch kann ich jubeln. Worüber denn? Worüber denn? Ist doch nichts zum Jubeln, ist doch alles futsch. Worüber will ich denn jubeln? Ich kann jubeln, weil Gott mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Der Herr macht mich stark. Auf ihn ist Verlass. Er macht mich leichtfüßig wie eine Gazelle und lässt mich sicher über Berge schreiten. Habakuk erlebt diesen Blickwechsel weg von der Katastrophe hin auf seinen Herrn, der alles für ihn und sein Volk in die Waagschale wirft, weil er es kann, weil Gott die Macht dazu besitzt. Wir können das im Neuen Testament wohl nachlesen. Das ist ja, Paulus hat, glaube ich, mal Timotheus geschrieben, alle Schrift, die von Gott eingegeben ist, ist zu was Nütze, zu Lehre, zur Erkenntnis und zur Erbauung. Und so sehe ich auch diese alttestamentlichen Texte. Die sind was Nütze für mich. Die nützen mir was. Klar, das ist schon lange her und wer weiß. Aber es nützt mir was, weil es mir klar macht, dass Gott, nein, dass Jesus vom gleichen Holze geschnitzt ist. Wir können das nachlesen. Die Jünger im Sturm auf dem See Genezareth. André, hä? Das ist eine Geschichte, die geht mir jedes Mal auch wieder, da kriege ich auch weiche Knie, wenn ich die lese, wirklich wahr. Die sind unterwegs auf dem Boot, ihr kennt das alle, und sind am Absaufen, die haben Schiss, die haben die Hosen gestrichen voll und machen Jesus, hallo, hier, wir gehen gleich unter. Und Jesus steht auf und gebietet Sturm und Wellen. Also nicht nur, dass der Wind aufhört, sondern dass die Wellen auch flach sind. Auch das ist physikalisch so schnell, das sagte jeder Physiker, funktioniert so schnell nicht. Doch Jesus kann es, weil er vom gleichen Holz ist wie Gott. Er ist Gottes Sohn. Er hat die gleiche Macht wie Gott selbst. Aber was ist das eigentlich Tolle, was für uns heute wirklich die tragende Säule ist, das Fundament? Jesus ist derjenige, der sich vor uns stellt und Gottes Herrlichkeit aushält, weil wir es nicht aushalten können. weil er Gottes Zorn auf sich lenkt, damit wir leben. Das ist das, was uns heute froh und noch stärker machen könnte als Habakuk. Uns noch leichtfüßiger springen lassen könnte, als den Hirsch, den Habakuk hier schildert. Ich vermisse manchmal diese Leichtigkeit. Jesus ist für mich in die Bresche gesprungen. Er hat Gottes Zorn abgelenkt. Und steht aber mit Gottes Macht an meiner Seite. Das ist doch was ganz anderes wie damals. Wir haben doch eine ganz andere Qualität. Die Liebe Gottes, von der wir gesungen haben, vielen Dank für die Lieder, Andrea. Gott will uns umarmen, ja. Der verlorene Sohn. Gott kommt raus und umarmt diesen Sohn, der vom Schweinetrog kommt. Der war unrein, aber der Vater umarmt ihn, interessiert ihn gar nicht. Hauptsache, der Junge ist wieder da. Das ist unsere Situation. Das ist unsere Situation. Wir sind die Geliebten und Umarmten Gottes. Egal, wo wir herkommen und was wir alles am Stecken haben. Das Volk Israel war ein ständiges Auf und Ab, egal mit Richtern oder mit Königen. Es ging ständig auf und ab. Und Gott hat gesagt, in Jesus Christus ändere ich das. Ein für allemal. Wir haben die Chance, heute mit Gott im Reinen zu sein. Gott schenkt uns das in Jesus Christus. Und das ist das, was ich hier aus dieser Geschichte von Habakuk lernen möchte. Auf Gott zu vertrauen, weil er die Macht hat. Auf Gott zu vertrauen, weil Jesus mein Retter ist, sich an meine Seite gestellt hat. Wie gesagt, wir haben es in den Liedern gesungen. Normalerweise hätten die Lieder gereicht als Predigt für heute. Die Texte. Das ist das, woraus ankommt. Das, was man in seinem eigenen Leben erfahren kann. Wo es keinen Weg mehr gibt, Gott findet garantiert einen. Das wünsche ich euch, ihr lieben Geschwister Engel, das wünsche ich uns, dass wir, egal in welcher persönlichen Situation wir sind, da kann ich hingucken, wo ich will. Überall ist was. Egal. Kann mir auf mich selber gucken. Gott erweist seine Gnade an uns. Gott ist uns gnädig. Er hat Erbarmen mit uns. Das ist das Ausschlaggebende. Und aus diesem Erbarmen heraus, lasst uns leben. Leben mit und für Gott. Füreinander. Wie Jesus, normalerweise wäre das heute der Predigtext gewesen. Ich war schon ein bisschen traurig, dass ich den nicht nehmen durfte. Weil das ist die Geschichte von dem, wo Jesus gefragt wird, was ist denn das wichtigste Gebot? Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das, worum es geht. Umsonst gar nichts. An der Liebe, die Gott zu seinem Volk hier, ja, für uns heute ein bisschen holprig zeigt, aber das ist nun mal die Situation. Und Habakuk bekommt zu spüren, ja, Gott macht mich stark. Ich kann springen. Und am Ende, und da komme ich jetzt zum Schluss, steht, dieses Lied ist auf Saiteninstrumenten zu begleiten. Ha, klasse. Dieses Lied ist auf Saiteninstrumenten zu begleiten. Okay, und da habe ich gesagt, im Chor, ich bin ja Chorsänger, habe ich gesagt, wir haben da auch ein Lied, das haben wir letztens geübt, und meine Frau begleitet das auf einem Saiteninstrument mit Gitarre. Und das wollen wir jetzt zum Predigtabschluss, wollte der Chor uns das vortragen. Kommt nach vorne, ihr Lieben.